Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
Herzlich willkommen zur 88. Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geinider, ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast Lukas Pittl, Bildhauermeister aus Mils, recht herzlich zum künstlerischen Gespräch begrüßen. Hallo Lukas, danke fürs Kommen.
Grüß dich Thomas, danke für die Einladung.
Lukas, vielleicht gleich ganz am Anfang, du bist Bildhauermeister. Wie bist du überhaupt Bildhauermeister geworden?
Ja, das ist eben ein bisschen eine längere Geschichte, wie ich Bildhauermeister geworden bin. Ich versuche das so schnell wie möglich zu erzählen. Mhm. Mein Vater ist einer der bekanntesten Laufenschnitzer für die Fasnacht im Mittleren Inntal, hat das nebenberuflich gemacht und hat sich halt gewünscht, dass ich mit 15 die Schnittschule nach Elbingen-Alb gehe. Ich wollte aber einfach nicht mehr Schule gehen und habe somit eine Lehre zum Maurer und Zimmerer in Volders begonnen und habe dann die Ausbildung gemacht und war eine Zeit lang Bau. Das hat mir sehr gut gefallen. Und nach einer gewissen Zeit sind Knieprobleme dazugekommen. Mhm. Und dann hat es halt geheißen, ja, weg vom Bau. Und jeder hat gesagt, ah, bis zur Pension kann man das sowieso nicht machen, such da was. Ja, da bin ich über einen Kollegen darauf aufmerksam geworden, dass sie bei der Sozialversicherung der Bauern Leute im Büro suchen.
Okay.
Und ja, dann habe ich gesagt, ich habe ja keine Matura und so weiter. Also, was soll ich da? Ja, es wird alles intern geschult und wenn man die Aufnahmeprüfung besteht, dann und das passt, dann wird man eingestellt.
Ja.
Habe ich dann bestanden. Also ich war da Mitte 20. Mhm. Da waren ein Haufen noch frische Maturantinnen und Maturanten, die sich da beworben haben. Und ich habe mich dann durchgesetzt und bin dann erst als Kanzleikraft und dann als Sachbearbeiter eingestellt worden bei der Bau- und Krankenkasse. Hat es ganz früher einmal geheißen.
Okay.
Ja, das war 2-3 Jahre war das eigentlich ganz toll. Also mhm. So quasi mal vom Bauweg und ja. Aber dann ist irgendwie so ein bisschen eine Unzufriedenheit.
Doch nichts für dich gewesen, oder?
Ja, genau. Ich habe dann zwar fast alle Ausbildungen gemacht und auch alle Prüfungen. So viel zum, ich will nicht mehr Schule gehen.
Ja.
Und ja, irgendwann ist es dann so gewesen, dass ich gesagt habe, nein, das passt mir gar nicht mehr. Mhm. Und dann ist noch ein Riesen drum Selbstmitleid und Frustration dazugekommen. Und dann habe ich gewusst, ich muss irgendwas ändern. Und dann hat es zwei Möglichkeiten für mich gegeben, entweder eine Schauspielschule oder...
Okay.
Ich habe mir gedacht, ja, Schnitzmesser haben wir daheim, die Hobelmaschine haben wir daheim, wir haben eine Werkstatt daheim. Oder ich wäre jetzt einfach Bildhauer.
Ja.
Und dann habe ich mich für das entschieden, weil ich einfach gewusst habe, da ist schon was da. Also ich brauche mir jetzt nicht unbedingt ein neues Atelier oder Werkstatt einrichten. Mhm. Und bin dann in die Privatschule Geisler-Maroder in Elbingen-Alb und habe mich dann da eingeschrieben und habe berufsbegleitend durch eine Bildungskarenz dann über 3 Jahre lang die Ausbildung zum Holz- und Steinbildhauer gemacht.
Okay.
Das heißt, ich habe 8 Monate im Büro gearbeitet weiterhin und 4 Monate und in sämtlichen Urlaub, was ich eigentlich gehabt habe, habe ich dann in der Privatschule verbracht und habe dann nach 3 Jahren die Abschlussprüfung in Wien gemacht.
Super.
Ja, und dann am nächsten Tag, wo ich heimgekommen bin, um 6:30 habe ich gekündigt.
Ah ja.
Im Büro und seitdem bin ich selbstständig. Ich muss auch sagen, da war sehr viel Druck von meinen Leuten daheim dabei, aber positiver Druck. Also das war wirklich so, dass die Mama gesagt hat, ah, wenn du kündigst, dann brauchst du gar nicht heimkommen. Also
das ach so, okay, verstehe.
Genau, das ist nichts für dich. Normalerweise ist es immer das Gegenteil, dass die Eltern sagen, wir sind einen brotlosen Künstler daheim, das brauchen wir jetzt nicht. Ja. Und bei mir war es aber andersrum. Es hat irgendwie jeder gewusst, weißt du, das haut hin und helfen wir zusammen. Und irgendwie war es für mich, ja, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann muss ich wieder auf den Bau zurück.
Ja. Also auch vielleicht ein bisschen Erleichterung bei deinem Papa dabei gewesen?
Ja, schon. Also ja. Da ist schon ein bisschen Erleichterung oder ein Stolz dazu gekommen, dass so quasi doch jemand das weiterführt. Und ich habe dann in der Schule, also in der Privatschule, dann auch ein Angebot gekriegt, dass ich da Kurse geben kann. Da bin ich jetzt im Jahr circa 7 Mal außen. Mhm. Und 2018 habe ich dann noch die Meisterprüfung angehängt. Ja. Ich werde auch in Elbingen-Alb in der Fachschule abgenommen. Die habe ich dann noch gemacht. Und somit war für mich das Höchste, was ich so quasi an Ausbildung in dem Beruf erreichen kann, abgeschlossen.
Ja. Und also du arbeitest ja jetzt vor allem mit Holz, oder? Aber auch mit anderen Materialien, oder?
Ganz genau. Also früher war die Bezeichnung Holz- und Steinbildhauer. Mhm. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also jetzt heißt der Beruf nur mehr Bildhauer. Mhm. Und arbeiten da wir mit sämtlichen Materialien, die sich irgendwie formen lassen.
Ja.
Das heißt, ich bin schon überwiegend Holzbildhauer. Ja. Ich bin auch da am besten ausgestattet. Ich habe meine Werkzeuge für das. Ich habe aber auch schon in Stein oder in Metall gearbeitet. Wir arbeiten alle paar Jahre in Eis. Und es gibt eigentlich kein Material, mit dem ich nicht arbeite. Wir sind halt in jedem Material ein bisschen so Halbprofis, sagen wir mal.
Weil wahrscheinlich jedes Material irgendwie anders zu bearbeiten ist, nehme ich jetzt mal an.
Ganz genau. Und auch wir Bildhauer sind jetzt, wir sind für die Industrie oder fürs Werkzeugherstellen nicht unbedingt gefragt. Also wenn man halt in anderen Materialien arbeitet, dann tun wir meistens Werkzeuge zweckentfremden, also ja, dass wir damit arbeiten können.
Was ist so das Besondere an der Arbeit mit Holz? Inwiefern unterscheidet sich das vielleicht vom Stein oder so?
Ja, Holz, das weiß man eben, hat eine Maserung. Mhm. Also das kennt ja jeder. Und das Gottes Schnitzen muss immer mit der Maserung oder quer zur Maserung, aber nicht gegen die Maserung folgen. Sobald man gegen die Maserung schneidet, spaltet man das Holz. Und das Spalten könnte man eigentlich nur vom Brennholz erzeugen.
Ja.
Und vom Schindeln machen. Und das ist einmal Summ und Auf, und dass die Maserung auch statische Grenzen hat. Also wenn man halt was weit Ausladendes macht, dann muss man schauen, dass man da Längsmaserung hat, weil ansonsten das Holz eher abbrechen würde. Und der Stein zum Beispiel, Stein ist einfacher zu arbeiten. Ja. Also die Leute glauben immer, dass der Stein halt schwieriger zu arbeiten ist, aber eigentlich ist er einfacher zu arbeiten, weil ich kann mit dem Meißel in jede Richtung gehen. Ich kann, ich brauche auf keine Maserung und auf nichts achten, ich kann in jede Richtung arbeiten. Und der Stein hat aber auch wieder dann andere statische Probleme. Also wenn man halt sich den David anschaut, den kennt fast jeder,
ja,
der ist aus Carrara Marmor, der steht am Fuß unten noch einmal bei einem Astzone, einfach, dass er stabiler ist.
Ja.
Und das ist halt beim Stein dann wieder. Und im Holz arbeitet man halt vorwiegend dann bei großen Sachen mit der Kettensäge oder auch mit der Flex.
Mhm.
Und im Stein reden wir dann von Kernbohrgeräten, und da ist dann wirklich schweres Gerät teilweise angesagt.
Ja, das heißt, also große Figuren sind auch sehr komplex teilweise, oder?
Ganz genau, ja. Also es hat, das zu schaffen, ist jetzt nicht nur die einzige Arbeit, sondern man muss sich auch davor mal denken, wie haltet das, also der Weg dorthin, beziehungsweise, dass es dann auch beständig ist. Das ist auch oft eine große Frage, was man sich selber stellen muss.
Und mein, beim Stein habe ich vielleicht auch, ich sag mal, habe ich vielleicht einen großen Block, oder, wo ich halt entsprechend auch wahrscheinlich freier bin, als wenn ich jetzt einen Baum habe, oder? Weil der halt doch seine Form hat, nehme ich an.
Ja, wenn man
ist das auch was man irgendwie berücksichtigen muss?
Das schon, das muss man auch berücksichtigen, aber gerade jetzt beim Holz ist es natürlich auch so, wenn man große Skulpturen macht und die sollen dann vollkommen sein, sage ich mal, weil wenn man heute aus einem runden Stamm arbeitet, dann bleibt der Kern im Holz. Der Baumstamm hat einen Kern, und wenn der Kern drinnen bleibt, dann reißt das Holz. Das ist unvermeidbar. Also durch die verschiedenen Schwundrichtungen, die das Holz hat, wird dieser Stamm reißen. Und wenn man Pech hat, dann reißt er halt an der Vorderseite, und dann ist so quasi die ganze Arbeit nochmal durch einen Riss entstellt. Und wenn man jetzt ein vollkommenes Werk will, dann muss man das Holz verleimen. Das heißt, man nimmt kerngetrennte Stücke, die was das Sägewerk zuerst geschnitten hat, das Ganze muss trocken sein, und dann wird es mit Leim zu einem großen Block fachmännisch verleimt, und dann gibt es eine Ruhe. Und wenn man jetzt große Werke schafft, die was so sein sollen, dann reden wir mal von vielen Tagen verleimen und schinden, weil am Anfang ist das drum dann schwer.
Ja.
Das wird erst durchs Arbeiten dann wieder leichter.
Ja. Also und das machst du dann auch selber, das Verleimen?
Ganz genau. Ja. Also da hilft mir natürlich meine Zimmerausbildung auch für die Sachen auch ein bisschen, wobei das in der Bildhauerschule natürlich auch unterrichtet wird.
Ja. Okay, dann ist man ein bisschen flexibler sozusagen.
Ganz genau, ja.
Welche Figuren machst du so? Welche Motive?
Ach, welche Motive ich mache, das ist immer so eine eigene Frage. Ich sage immer, vom klassischen Christus, das was man heute in die Bauernstuben kennt, hochbarock und schwer leidend, bis zur abstrakten Skulptur. Also es gibt nichts, was ich nicht mache.
Ja.
Es gibt Bildhauer, die haben sich in gewisse Richtungen spezialisiert. Ist bei mir noch nicht der Fall. Aber ich mag das auch gern, weil ich so eine schöne Abwechslung habe. Wenn ich jetzt ziemlich lang modern arbeite, dann freue ich mich wieder auf irgendwas ganz was Klassisches, weil ich mir denke, ah, wieder mal ein schönes Gesicht oder was, oder sehr in die Proportion oder in die Anatomie zu gehen. Und wenn ich dann wieder zu lang im Realistischen bin, dann freue ich mich wieder auf was Abstraktes oder Modernes.
Die Mischung macht es sozusagen.
Ganz genau, ja.
Ja, ich hab's auf deiner Webseite, da kann man sich mal einen schönen Überblick verschaffen, was so alles möglich ist, finde ich. Jetzt hast du gesagt, das Verleimen ist sozusagen der erste Schritt.
Ganz genau.
Wie geht es denn dann weiter, wenn du eine Skulptur machst?
Also der erste Schritt vor dem Verleimen ist natürlich der Entwurf, beziehungsweise die Ideenfindung. Und da bin ich halt auch noch der Zeichner. Es gibt da verschiedene Wege, dass man einen Entwurf zusammenbringt. Viele modellieren dann in Ton oder in Plastilin. Ich bin immer der, was eigentlich zweidimensional beginnt, und suche mir so die Zeichnung. Zeichnen tue ich momentan oder am Anfang eher klein, das Ganze. Und dann wird das Ganze vergrößert auf die Originalgröße, die Zeichnung. Mhm. Und wenn man jetzt dann was verleimt, dann kann man gleich mit dieser 1:1-Zeichnung einen Verleimplan erstellen. Also da muss, weil man will ja Holz sparen, dass man da jetzt nicht zu viel wegschneidet, und somit verleimt man sehr sparsam.
Okay.
Und wenn man dann das Holz bzw. die Idee hat, man hat jetzt das Projekt, dann schafft man das Holz und dann geht es eigentlich mit schweren Gerät los. Dann, wenn man jetzt eine große Skulptur hat, startet man mit der Kettensäge und macht den groben Anschnitt, dass einmal sämtliche großen Flächen weg sind, alles was einmal weg muss. Und man arbeitet am Anfang sehr flächig. Also man sucht sich geschlossene Flächen aus. So die ganzen Details, die was einem oft bei einer Skulptur auffallen, das macht man alles ganz zum Schluss. Also das ist am Anfang einmal uninteressant. Und dann wird man eben immer konkreter, bis man dann fein ausarbeitet.
Wie sehr ist dann da, gerade weil du gesagt hast, die Details, ist das das, was sich dann auch quasi am Weg ergibt, oder wie sehr ist das dann auch im Entwurf schon drinnen?
Ganz genau, bei mir, ich arbeite deswegen immer ohne Modell, sondern nur von der Zeichnung, weil mir oft Sachen passieren, sage ich mal.
Ja.
Und wenn ich dann eine Form habe und was sehe, dann denke ich mir, Harigatti, das schaut jetzt gut aus, das lasse ich so.
Ja.
Obwohl es jetzt vielleicht in der Planung oder in der Zeichnung gar nicht so vorhanden ist. Und wenn ich halt ein Modell habe, dann bin ich selber zu sehr gebunden. Und das will ich eigentlich nicht. Da will ich frei sein. Und deswegen passieren oder entstehen gewisse Sachen.
Mhm.
Das muss man natürlich der Kundschaft auch im Vorhinein oft sagen, weil viele sind dann überrascht, wenn irgendwas anders ist. Aber es ist ja zugute, dass es kommt ja der fertigen Skulptur zugute. Also es ist eine Aufwertung, wenn was besser ist als wie im Entwurf.
Ja, man muss auch dem Künstler eine gewisse Freiheit lassen wahrscheinlich, oder?
Ja, das war der Idealfall. Ja.
Wie lang dauert jetzt so eine Skulptur? Ist natürlich von der Größe abhängig, aber...
Ja, das ist jetzt ganz eben, das hängt natürlich von der Größe ab. Es gibt Skulpturen, da verleimt man eine ganze Woche.
Ja.
Bis das einmal der ganze Klotz fertig ist und dann arbeitet man aus. Da ist dann oft sogar vielleicht das Ausarbeiten weniger Arbeit, als wir zuerst das Zusammenbauen der Figur. Aber wenn man jetzt eine Figur mit so ca. 40 cm nimmt, das kann man aus einem Stück schaffen, da braucht man jetzt kein Holz verleimen.
Mhm.
Und mei, mit der Zeichnung, mit dem Entwurf und so weiter, sind das dann 4 Tage, sage ich mal.
Okay.
Das so, wobei man jetzt da nicht einen 8-9-Stunden-Tag rechnen kann, da kann man mal einen Tag 15 Stunden haben und am nächsten Tag 3 Stunden.
Okay, verstehe. Also das wäre so 40 cm, wäre jetzt vielleicht die klassische Jesus-Figur.
Ganz genau, oder wenn man halt eine Heiligenfigur nimmt oder in der Größe, dann kann man sich das so auf 3 bis 4 Tage, je nach Anbau. Beim Christus sind sehr viele Anbauteile dann wieder, die Arme werden angesetzt. Das Kreuz ist zum Zusammenbauen, also da ist die halbe Arbeit dann wieder basteln am Tag.
Was ist denn so das Größte, was du jemals gemacht hast?
Das Größte, was ich jemals gemacht habe, ist die Dorfkrippe in St. Jakob am Adelberg.
Mhm.
Die steht da vor der Pfarrkirche. Es ist eine Rokoko-Kirche und da habe ich eine sehr moderne Dorfkrippe geschaffen.
Ja.
Da sind mehrere Figurengruppen. Die gesamte Krippe ist 5 Meter lang. Und die Figuren sind ca. 1 Meter groß. Ja,
ja. Oh.
Also das ist so sicher eines meiner größten Werke und auch eines der freiesten Werke, muss ich auch dazu sagen. Da habe ich von der Gemeinde sehr freie Hand gehabt, das muss ich auch sagen.
Ist auch was Schönes, oder? Wenn man sich
ganz genau,
also, bei sowas richtig austoben kann.
Ja. Es geht immer um viel Geld.
Ja.
Das muss man auch sagen, überhaupt bei großen Werken. Und da will natürlich jeder gerne ein bisschen mitreden, wenn es um viel Geld geht. Und ja, dann deswegen verstehe ich das schon, dass die Leute auch ein bisschen was mit einem Mitspracherecht wollen. Aber natürlich, wenn der Künstler frei ist, tut man sich viel, viel leichter.
Ja.
Aber ja.
Steht er dann auch an prominenter Stelle, nehme ich an.
Ganz genau, so ist es ja.
Welche Holzarten verwendest du?
Also ich arbeite überwiegend in Zirbenholz. Mhm. Also die bekannten Schnitzhölzer sind eben Zirbenholz und Lindenholz. Und für mich ist einfach klassisch, die Zirben kommt von der anderen Talseiten. Also die hole ich vom Foldertal oder vom Dulferberg.
Ja.
Und deswegen ist für mich das einfach naheliegend. Eine Linde, die steht bei uns maximal einmal irgendwo in einem Garten oder in einem Park. Mhm. Ansonsten die Bestände, die ich brauche, das muss dann wieder mit dem Lastwagen aus der Steiermark oder von Deutschland irgendwo hergekaut werden, und das ist nicht meine Ideologie.
Sag ja, mal. Also schon wichtig, dass es auch aus der Nähe kommt.
Ganz genau. Und ansonsten habe ich noch ein paar edle Hölzer, das werden dann Obsthölzer, aber das passiert dann auch nur, wenn irgendwer im Dorf einmal einen Apfelbaum umschneidet und ich da gneiße es, nachher schnappe ich mir dann, also so,
hole je ich nach Gelegenheit auch. Sozusagen. Genau. Ja.
Bin jetzt nicht der große Importeur,
ja. Sage ich mal. Gibt es da irgendwie Unterschiede vom Holz her für die?
Also die Hölzer, jedes Holz ist verschieden. Mhm. Die Zirbe kennt man, die kann sehr viele Äste haben. Deswegen hat man da sehr viel Verschnitt eigentlich. Da muss man sehr viel aussondern. Ich sage mal, mindestens ein Drittel geht in den Ofen davon.
Okay.
Weil man es einfach nicht verwenden kann. Die Linde ist da wieder ein bisschen besser. Und alles, was dann weitergeht, die ganzen Obsthölzer und das Ganze, da sprechen wir von Harthölzer, die sind dann natürlich wieder ganz anders zu bearbeiten. Die sind einfach zäher zum Schnitzen, härter und so weiter. Aber es gibt kein Holz, das man nicht schnitzen kann oder nicht bearbeiten kann. Ja.
Das war jetzt im Vorhinein bei mir immer der Gedanke, dass, keine Ahnung, wenn man so, also als Bildhauer, egal ob es jetzt Stein oder Holz ist, dass man da mal irgendwo ein Eck zu viel wegschnitzt oder so, das muss irgendwie, vor dem hätte ich immer irgendwie volle Angst. Wie ist das in Wahrheit? Ist das so der größte, wie soll ich sagen, der größte Albtraum, dass man irgendwo, der Angstfaktor, dass man irgendwann mal ein Eck zu viel wegschnitzt?
Also die landläufige Meinung ist eben das, dass, also wenn ihr irgendwo oder wenn wer in die Werkstatt kommt, dann ist dann meistens einer der ersten Sprüche, ja, was weg ist weg dann, gell? Dann kann man es in den Ofen schmeißen. Das ist nicht so.
Ja.
Es gibt fast kein Handwerk, wir zählen auch zum Handwerk in gewisser Weise, das, was so endgültig ist. Also wenn halt der Schlosser irgendwas falsch abschneidet, dann kann er sich dann schon noch was ranschweißen. Mhm. Und wir arbeiten in erster Linie von vorne nach hinten. Das heißt, ich hinterschneide die Figuren nicht, dass wenn vorne was passiert, dann kann ich die ganze Figur zurückdrucken. Also ich kann das Ganze im Block zurückrutschen. Man lässt sich hinten an Sicherheit oder ein Holz aus Sicherheit, beziehungsweise kann man auch was aufleimen auf der Hinterseite, wenn wir jetzt im Holz arbeiten.
Ja.
Und ansonsten hätten wir schon richtig große Probleme, also, weil es passiert schon immer wieder einmal etwas, aber man kann das schon sehr gut kalkulieren. Und natürlich ist das dann ein Riesenaufwand, das zurückzudrücken. Ja. Also wenn man jetzt die ganze Figur zurückschneiden muss, dann fange ich eigentlich von vorne noch am Landen, kann ich jetzt sagen. Aber man kann halt, in gewisser Weise muss man Sachen sowieso immer ansetzen, weil sie nicht halten würden während der Arbeiten. Mhm. Wenn ich halt mit dem Knüppel klopfe, gibt es freistehende Stellen, die wirklich heruntergeprellt werden würden. Also deswegen muss man das sowieso später ansetzen. Ja. Hier und da kann ich schon einmal an der falschen Stelle was wegsplittern, aber eigentlich ist man schon trainiert, dass man weiß, wie man arbeiten muss. Ja.
Wird wahrscheinlich auch mit der Zeit einfacher, oder?
Ganz genau.
Könnte man vorstellen.
Natürlich, ja. Aber überall, wo Routine kommt, passieren auch eher vielleicht mal schneller Fehler.
Das kann stimmt, auch mal das sein. Ist, ja. Kennt man aus anderen Bereichen, ja, ja.
Ganz genau, ja. Aber ja, nein, man ist schon ganz gut trainiert, dass man das sicher durchbringt, ja.
Was mir so beim Durchschauen bei dir aufgefallen ist, das Thema Emotionen ist irgendwie, glaube ich, ganz ein wichtiges, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja.
Liege ich da richtig?
Ja, immer wieder entstehen halt so Skulpturen, die was aus meinen Emotionen entspringen, beziehungsweise die was Dinge verarbeiten, die mir passiert sind, beziehungsweise mit denen ich in Kontakt gekommen bin. Mhm. Und das versuche ich dann halt irgendwie umzusetzen. Braucht man sehr viel Zeit, aber es kann auch heilend sein für einen selber, muss ich jetzt sagen. Und da geht es halt auch gar nicht immer darum, dass man das Ganze dann verkauft, sondern da geht es einfach um den inneren Drang, das zu machen.
Ja. Ich habe auch, mir ist die, ich weiß nicht mehr, da ist irgendwie um die Heimat Tirol gegangen.
Ja, das.
Das war so ein bisschen kritisch, habe ich das Gefühl gehabt.
Genau, ja. Wir graben da einmal die Wurzeln ab.
Ja.
Mhm. Also wie gesagt, wenn ich als gesellschaftspolitische Sachen einbinde, dann eigentlich immer nur Sachen, wo ich mich auskenne.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht eine Skulptur über einen Gaza-Krieg oder irgendwas machen, weil ich mir zu wenig auskenne. Das geht mir auch nichts an. Aber ich war als Kind schon das erste Mal auf der Autobahn in Schönberg bei der Protestkundgebung. Und das liegt mir am Herzen. Ich bin ein Mitglied bei der Schützenkompanie in Mils und wir sind auch schon dreimal auf der Autobahn gewesen bei einer Protestkundgebung. Und da geht es einfach um das, wo Tirol als Baum dargestellt wird und die Wurzeln eigentlich so ein bisschen abgraben werden und überfahren werden. Wir haben jetzt gerade wieder das Thema, so ein bisschen Transit in Tirol. Mhm. Ja, und solche Sachen versuche ich dann schon ein bisschen umzusetzen und auch ein bisschen zu verarbeiten, sichtlich zu machen. Wie es dann die Leute selber sehen, ist jetzt mir wurscht, kann ich nicht sagen, aber jeder sieht das anders.
Ja, klar, das ist ja.
Aber so versuche ich eben hauptsächlich persönliche Sachen oder Dinge, die was in meinem Umfeld oder in meiner Heimat passieren, zu verarbeiten und auch mal kritisch sein. Ja.
Das heißt eigentlich, deine Arbeit besteht auch daraus, dass du selber Ideen entwickelst und dass Kunden zu dir kommen und entsprechende Werke in Auftrag geben, oder?
Ganz genau. Also die schöne Sache ist natürlich immer für die Existenz und so weiter, wenn sehr viele Auftragsarbeiten sind, dann hat man so quasi das Auftragsbuch und arbeitet das so kontinuierlich ab. Dann weiß man, wenn man was abliefert, dann ist auch wieder eine Rechnung zahlt sozusagen. Aber natürlich ist auch das Schöne, wenn man frei arbeiten kann und seine eigenen Ideen und was man wirklich drängt, umsetzen kann.
Ja.
Und super war da eine gute Mischung eben.
Ja.
Es kann schon einmal ein Jahr geben, was wirklich mit Auftragsarbeiten gespickt ist und dass man sagt, für eigene Sachen habe ich jetzt gar nicht so viel Erfolg gehabt. Ist natürlich auch super, ist jetzt jammern auf hohem Niveau, sage ich mal. Aber natürlich ist das andere auch wieder, wenn man jetzt keine Aufträge hat und man weiß jetzt eigentlich nicht, wo in nächster Zeit was herkommen soll, dann kann man zwar die eigenen Werke umsetzen, aber dann muss man auch wieder irgendwie schaffen, die an den Mann zu bringen.
Ja.
Und Ausstellungen zu machen, ja, das funktioniert schon. Aber meine Erfahrung ist, auf die Ausstellungen kommen dann gern oder sehr viel die eigenen Leute, die was schon teilweise Stammkunden sind und so weiter. Da muss ich auch sagen, da habe ich wirklich sehr, sehr gute Stammkunden und da bin ich sehr froh. Aber dass man neue Leute erreicht, das ist immer das Hauptziel, weil wie ich mich selbstständig gemacht habe, so nach einem Jahr haben die Onkel und Tanten alle was gehabt und da muss man schauen, dass
die
man
weiterkommt. Die waren dann brav am Anfang, oder?
Genau, jeder schaut natürlich, dass einem vorher mal ein bisschen hilft und so weiter. Und irgendwann muss man halt auch vom Dorf und von der Gemeinde und von der Familie rauskommen. Und das ist eigentlich das Schwierigste. Und das ist bei den eigenen Werken dann auch so, dass man rauskommt und dass man so quasi die breite Masse erreicht.
Gerade, weil du auch vorher angesprochen hast, dein Papa hat es nun nebenberuflich gemacht, oder?
Genau, ja. Der war Gendarm,
hauptberuflich.
Und hat sich aus der Not, eigentlich, weil die Fasnacht so eingeschlafen ist, in die 70er Jahre hat er begonnen, laufend zu schnitzen, weil er einfach nichts mehr rum war. Und somit hat er die Möglichkeit gehabt, dass er mit der Fasnacht mitwächst und hat sich das autodidaktisch erlernt. Ja.
Das ist jetzt ganz witzig. Da gibt es eine witzige Parallele, weil letztes Jahr in der Fasnachtszeit war der Thomas Ried
genau,
im Podcast da, der Obmann von Emil Samatschkara. Mhm. Und da gibt es ja eine enge Verbindung, oder?
Ganz genau, ja. Also mein Vater ist eben Gründer und Ehrenmitglied der Emil Samatschkara.
Ja.
Und eben dann auch später Laufenschnitzer. Und eben, ich bin dann auch, also zu meiner Bau, wo ich noch am Bau war, bin ich dann im Winter auch ein bisschen in der Werkstatt gestanden, hat mir der Vater das Laufenschnitzen gesagt. Und somit, ja, sind wir jetzt also quasi die Laufenschnitzer von den Emil Samatschkara und haben da natürlich eine enge Verbindung. Und was ich immer sage, ohne die Matschkara gab es mich nicht.
Ja.
Also gab es die Emil Samatschkara nicht, dann würde es meinem Vater als Laufenschnitzer nicht geben. Und dann wäre ich halt vielleicht noch irgendwann im Büro.
Daraus hat sich das alles entwickelt.
Ganz genau, ja.
Jetzt ist die Fasnacht bekanntlich vorbei. Mhm. Ist das jetzt eher die Zeit fürs Laufenschnitzen oder wann steht das so an?
Ja, das ist eben so. Also in der Fasnacht passiert nichts. Das, also die Leute glauben oft, dass gerade da der Stress ist, aber das ist nicht so.
Ja, die brauchen sie ja
davor. Ganz genau, die brauchen sie davor. Das muss alles auch gemacht werden. Da kommt maximal noch einer anpassen. Weil er eben sagt, ah, mir druckt sich da auf der Nase oder der Stirn irgendwo, dann schnitzt man das nach. Jetzt geht es dann langsam los. Die ersten Bestellungen kommen ein für die nächste Fasnacht. Und dann versuche ich das so übers Jahr zu arbeiten. Wobei, nach der Fasnacht denken wenige drauf, im Sommer schon gar nicht.
Ja.
Und wenn es dann langsam kälter wird, dann kriegen sie es halt gnädig.
Ja. Verstehe, ja.
Also die Hauptzeit für das ist dann Ende Sommer, September, Oktober, November. Da in der Zeit passiert eigentlich sehr viel mit den Laufen. Ja.
Wie viel Laufen entstehen da bei dir so im Jahr?
Maximal 15.
Ja.
Also ich sage, das Laufenschnitzen ist das Einzige, was ich immer noch als Hobby behalte. Also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und habe mir somit ein Hobby weggenommen. Und das Laufenschnitzen will ich, dass es noch ein Hobby bleibt. Und deswegen nehme ich nie mehr wie 15 Laufen an, weil ich will einfach da nicht irgendwer so die Sachen rausknallen oder was müssen, sondern ich will mir für jede Laufen Zeit nehmen. Ich will das Gespräch mit den Kunden haben. Das ist ein reger Austausch, die Fasnacht, weil da in unserer Gegend unterwegs ist, der weiß, das ist ein heikles Thema.
Ja, ja.
Und deswegen will ich da auch einfach ein bisschen philosophieren können mit den Kunden und so weiter. Das soll einfach dazugehören und deswegen maximal 15, wobei es sein im Jahr, wenn es 10 sein, ist alles benannt.
Ja. Seien das dann hauptsächlich welche, also aus Milis oder?
Nein, von, ist eigentlich überregional. Also mittlerweile bin ich wirklich von Stubai bis Schwarz bis Oberländer Fasnachten. Für Tarrenz habe ich heuer auch laufen machen dürfen, also wirklich quer durch Tirol.
Ja.
Das ja.
Hat sich herumgesprochen,
ja. Also Mils ist natürlich eine der Hauptgemeinden, aber es freut mich auch, wenn ich in andere Gemeinden natürlich was machen darf, an andere Fasnachten. Ja.
Ja, ich habe mir da jetzt aufgeschrieben, mit welchen Materialien arbeitest du noch? Das hast du mir jetzt eigentlich schon beantwortet.
Haben wir eigentlich schon durchgehabt, alles, was sich formen lässt.
Alles, was sich formen lässt, nimmt das, aber nimmt weniger Zeit in, oder weniger, wie soll ich sagen?
Weniger Raum ein. Ja, überwiegend, wie gesagt, Holz.
Mhm.
Wir sind einfach eine Holzfamilie, muss ich auch sagen. Mein Vater war schon so, wenn irgendwas gemacht worden ist, ist das immer in Holz gebaut worden. Wenn es dann nicht gehalten hat, dann hat man es zum Schlosser gehen müssen, weil es halt doch in Metall funktioniert besser, gewisse Sachen. Und von dem her bin ich schon ein Holzmensch, aber andere Materialien reizen mich schon auch und immer wieder muss ich schon was einbauen. Also das schönste Material zum Schnitzen ist Eis. Also es gibt kein, Entschuldigung den Ausdruck, aber geileres Material wie Eis.
Ja, wieso das?
Eis hat keine Maserung, man kann in alle Richtungen schnitzen, man schnitzt wie im Holz, aber mit viel weniger Kraftaufwand. Und gerade wenn man in Klareis arbeitet, das splittert dann so weg. Man glaubt, man arbeitet in Glas und es hat einfach null Anstrengung. Es ist einfach schön. Das hat was Befreiendes. Es ist zwar schwierig, weil die Kontraste natürlich sehr verschwimmen, wenn man halt so in so einem quasi Glasblock arbeitet. Man muss sehr kantig arbeiten. Aber es ist eine coole Sache, ja. Gletscher Eis ist wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Da sind sehr viele Sedimente und sowas drin. Mhm. Aber gerade jetzt das Klareis, das ist wirklich wie Glas. Und da braucht man keine Kettensäge fast, weil da halt einmal 40, 50 Cent zum Wegtun sein. Dann tut man da ein bisschen ratsch mit dem Grasmesser, dann ist das weg.
Ja, cool. Ja. Das finde ich echt spannend. Das habe ich jetzt irgendwie nicht am Schirm gehabt. Da steht aber halt der Prozess eigentlich im Vordergrund, oder? Weil
ja, also wir haben da durch so ein Bildhauer-Zusammenschluss, hat ein Kollege von mir gegründet, sind wir da alle paar Jahre am Dachsteingletscher, mhm. Die haben eine Eishöhle und da bleiben die Sachen dann. Also da arbeiten wir dann.
Okay, da sind sie dann auch.
Genau, konserviert, sagen wir mal so. Die Sachen müssen zwar nachbearbeitet werden, weil es eben durch die Besucher natürlich antaut und somit die ganzen Sachen runder werden.
Ja.
Haben wir das halt immer wieder nachgearbeitet. Aber dann hat es schon ein bisschen Beständigkeit, gell? Ja. Also wenn man jetzt halt irgendeine Eiskulptur auf eine Veranstaltung macht, dann ist die natürlich am Abend weg. Aber jetzt da drin halt das schon ziemlich eine Zeit. Ja.
Gut so.
Aber ja, zum Schluss noch gewisse Stellen noch ein bisschen mit dem Bügeleisen nachbearbeiten, kann man die Sachen dann glätten oder mit der Gießkandel noch ein bisschen Wasser drüber, dass es nochmal sich ansaugt und ist fetzig. Gell?
Witzig, ja. Cool. Ja, du hast es eigentlich auch angesprochen. Du bist selber in Elbingalb als Lehrer, Lehrkraft tätig, oder?
Ja, wir haben keine pädagogische Ausbildung und wir sind halt Kursleiter. Gibt es an der Bildhauerschule Geisler-Marodder, gebe ich Kurse im Jahr. Circa 7-8 Mal bin ich außen, eine Woche. Und da habe ich vom Anfänger bis zum Halbprofi, beziehungsweise auch Lehrlinge, die was so die Ausbildung im gleichen Zuge machen wie ich, habe ich da alles dabei in der Klasse. Ja.
Und du warst jetzt gerade draußen, oder?
Genau, ich war letzte Woche außen und bin am Samstag heimgekommen. Ja.
Du gibst auch Schnitzkurse für Anfänger, oder? Habe ich gelesen. Um was geht es da? Was bringst du da die Leute bei? Gerade zum Anfang?
Ja, am Anfang muss man mal so das Handling mit dem Messer und wie man mit dem Holz umgeht und auch, dass die Leute dann früher oder später die Holzmaserung kapieren lernen. Natürlich sollte man auch einen Erfolg haben und beziehungsweise was mit heimnehmen.
Ja.
Wenn man jetzt mit Erwachsenen arbeitet, dann kann man das nicht so allerschulisch machen. In der Schule, in der staatlichen, fangen die mit dem Kerbschnitt an und da wird das einmal so durchexerziert. Und ja, wenn man es halt mit der Volksschule vergleicht, wir fangen dann schon mit Aufsatzschreiben an, obwohl wir das ABC noch nicht ganz kennen.
Okay. Und was kommt dann da? Kommt dann was außer?
Ja, es kommt schon was außer. Es kommt immer was außer. Ich bin ja als Hilfestellung da. Ich suche die Projekte dementsprechend aus, dass man weiß, man kann sich ungefähr mittlerweile schon vorstellen, wie die Leute arbeiten, wo es hapert. Und gewisse Sachen sind einfach sehr gut umzusetzen. Und das macht ihnen die Leute dann eine Freude. Gewisse lecken Blut und bleiben dabei. Oft sind auch so Hobby-Schnitzer schon dabei, denen versucht man dann weiterzuhelfen, dass sie einfach die Punkte, wo sie hängen, dass sie da weiterkommen. Ein Riesenthema ist immer Gesicht. Die Leute haben alle Angst und vor dem Gesicht der Schnitzen und tun sich da schwer. Und das ist einfach so das Thema, wo man in die Leute versucht, Wege zu zeigen, weil gerade in der Bildhauerei führen ganz, ganz viele Wege nach Rom. Also jeder arbeitet anders.
Ja.
Zum Schluss kommt das Gleiche raus, aber jeder kommt anders hin und da muss man die Leute eben seinen Weg zeigen, den was man selber kann, wie man selber tut. Und die Leute müssen halt dann so schlau sein, dass sie sich das selber zusammenstopseln, wie es ihnen am besten von der Hand geht.
Ja. Ja. Das heißt, du kannst auch, weil du gesagt hast, alle Wege führen nach Rom, schaut man sich dann auch von Kollegen was ab?
Natürlich, ja. Also da haben wir eben durch diese Schule da, wo wir unterrichten, wir sind da alles selbstständige Bildhauer, kommen wir natürlich mit den unterschiedlichsten Bildhauern zusammen und da tauscht man sich natürlich super aus, weil wir sind schon das ganze Jahr allein. Also wir sind immer allein in unserer Werkstatt und wenn da noch komischer, wie wir eh schon sein und dann sind wir da beieinander und haben da ein bisschen einen Austausch und da hilft man sich schon viel. Also in unserem Geschäft ist sehr wenig Brotneid, sage ich jetzt einmal. Und da ist eher so, dass man sich gegenseitig hilft und sagt, hey, probier mal das. Oder schau da mal, der hat das. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja.
Schöne Sache.
Ja, ist super. Ja.
Wer kommt denn so zu dir als Kunde? Also meine Kollegin ist, hat sich gedacht, wahrscheinlich viele Kirchen fallen oder liegen wir da jetzt komplett falsch?
Ja genau, da liegt es ganz falsch.
Ja.
Also die Kirchen und Pfarren sind, glaube ich, die kleinsten oder
ja.
machen den kleinsten Teil aus. Die Zeiten sind leider vorbei, beziehungsweise das bisschen, was noch in die Kirchen gemacht wird, da kommen leider immer die gleichen zum Handkuss.
Okay.
Also da muss ich jetzt sagen.
Ah, okay. Ja, okay, verstehe.
Mhm. Da, die sind dann irgendwie drinnen ja. und die anderen kommen nicht hinein.
Ja.
Meine Hauptkunden sind sicher Privatpersonen.
Mhm.
Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und das funktioniert auch sehr gut. Es gibt schon öffentliche Aufträge, ja. Öffentliche Aufträge sind immer mit sehr viel Voraufwand verbunden. Ausschreibungen, Einreichungen und so weiter und so fort. Und dann ist es dann oft noch ein Wettbewerb. Dann kriegt man es nicht. Dann hat man eigentlich sehr viel Zeit investiert für etwas, was vielleicht dann was wert. Und mit Privatkunden, ja, was hat es das Wichs? Also das ist einfach ist super. Was in letzter Zeit sehr viel dazugekommen ist, ist der Tourismusbereich. Also speziell die Bergbahnen.
Ja.
Die versuchen ja alle den Sommerbetrieb anzukurbeln und so weiter und lassen sich da eigentlich ziemlich coole Sachen einfallen. Und da sind mir Bildhauer ziemlich viel gefragt.
Stimmt, jetzt wo du sagst, das ist mir jetzt auch schon öfter aufgefallen, dass die eine oder andere Holzskulptur da
genau.
steht.
Gerade
auch so für Kinder oder
genau.
so.
Ja. Kinderspielplätze und so weiter, ja. wenn man jetzt gerade in unserer Gegend auf dem Lungenzauer fährt, da gibt es diesen Kugelwald und rundum ist eben so ein Spazierweg, die Zwugelrunde heißt die, und da stehen drei Skulpturen von mir.
Ja.
Eine steht bei der Bergbahn und solche Sachen seien eigentlich immer mehr und da schließen wir uns auch wieder oft einmal zusammen, dass mehrere Bildhauer so ein Großprojekt umsetzen und das sind eigentlich ganz tolle Aufträge eigentlich. Ja. Ja.
Wie viel Bildhauer gibt es in Tirol so ungefähr?
Mal jede Menge.
Jede Menge?
Ja. Also,
hat man wahrscheinlich nicht so am Schirm. Also genau, zumindest ich wahrscheinlich.
Wenn man so sich einmal mit dem Thema beschäftigt, ich weiß jetzt nicht, wo du daheim bist.
Innsbruck.
In Innsbruck, ja. In Innsbruck gibt es natürlich sehr viel Bildhauer.
Ja.
Ich sage zu den Leuten meistens, als wenn es Tiroler sind, wahrscheinlich gibt es in fast jeder Gemeinde einen.
Ja.
Oder hat es einen gegeben zumindest. Gell? Also wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man plötzlich drauf, dass es schon viele gibt. Wenn ich jetzt halt zu Enk zugefahren bin heute, vor der Tür unten steht von Alois Schild eine große Skulptur, Bildhauer. Dann geht man durchs Stiegenhaus auch, hängen die Karikaturen von Schnecklucki, ist auch Bildhauer. Und also man sieht eben schon, wir Bildhauer sind überall und es gibt schon viele. Ja.
Ja.
Jeder versucht halt irgendwie ein eigenes Segment sich zu schaffen, wo er der Einzige ist, unter Anführungszeichen. Und ja, versucht das dann auszunutzen. Ja.
Das wäre jetzt vielleicht noch eine spannende Frage, weil du hast ja angesprochen, Bildhauerei hat halt einfach eine wahnsinnig lange Tradition, oder? Mhm. Also du hast den David angesprochen.
Ja.
Und eine Kollegin von mir wollte wissen, ob es sowas, also in der Bildhauerei, es gibt zum Beispiel in der Architektur gibt es den Bauhaus, also es ist auch als Kunstschule.
Mhm.
Gibt es das in der Form, in der Bildhauerei?
Also auch Kunstschulen,
Stilrichtungen.
Stilrichtungen gibt es natürlich.
Ja.
Also sämtliche Stilrichtungen, die in der Architektur bekannt sind, schlagen sich auf Malerei und Bildhauerei natürlich nieder. Gell? Also Barock und so weiter, da ist dann die Formensprache in der Architektur, aber auch in der Skulptur ähnlich, beziehungsweise unterscheidet sich das dann von der Gotik und so weiter. Es gibt sämtliche Stilrichtungen, gibt es auch in der Bildhauerei. Momentan sind wir ziemlich schwammig unterwegs, aber
okay.
Das sind wir in der Architektur auch.
Ja.
Weil wenn man so schaut, was momentan gemacht wird, nehmen wir in Innsbruck die Fassade vom Kaufhaus Tirol her, das ist Bauhaus. Also
ja.
Das hat es schon gegeben, beziehungsweise vielleicht am ehesten die Formen von der Zaha Hadid, die was jetzt als neue, als was Neues angesehen sein. Und da sollte sich die Skulptur dann, wenn man das jetzt als Kunstschule zum Beispiel macht, mit weiterentwickeln.
Ja.
Okay, aber dass es jetzt direkt die Kunstschulen gibt, die was eine Stilrichtung lehren, das wissen die jetzt nicht. Okay.
Ja.
Aber das gibt es jetzt meines Wissens in der Architektur momentan auch nicht mehr. Mhm. Es gibt wohl diesen Bauhaus und da hat es genauso Bildhauer gegeben und Skulpturen und Formensprachen, die was für den Bauhaus gearbeitet haben oder einhergegangen sind. Aber dass es jetzt direkt Kunstschulen gibt, wisset ihr jetzt nicht.
Ja. Du bist ja auch sehr vielseitig.
Ja, ganz genau. Ja. Ich bin sehr vielseitig, wobei man muss schon sagen, dass man sich in eine gewisse Richtung schon entwickeln sollte. Und ja, der Barock war, sagen wir mal so. Gell. Also jeder kennt diesen barocken Christus. Sprich ich niemanden ab, dass man das einer das besser gefällt als was Modernes. Mhm. Aber wenn man halt irgendwo was neu ergänzt, dann soll man sagen, das ist in einer anderen Zeit entstanden, als wie die Kirchen gebaut worden ist. Sagen wir es mal so.
Ja. Gibt es für die irgendwelche Vorbilder derzeit?
Vorbilder gibt es genug, ja. Ein großes Vorbild ist der Karl Obleitner aus Absam, mit mittlerweile 95 Jahren, der immer noch in der Werkstatt steht. Das sind für mich Vorbilder. Aber auch der Jos Brückner aus Osttirol. Dann gibt es natürlich Michelangelo, den muss ja jeder als Vorbild haben. Ja, es gibt verschiedenste Vorbilder, an denen man sich auch ein bisschen orientiert. Gell. Als Vorbilder direkt vom Künstlerischen her, das muss es nicht immer sein, sondern eben die, was jetzt auch erzählt haben, das sind auch oft von der Person her, wie sie ihre Kunst leben oder wie sie sich geben oder was sie über Kunst denken oder über das Ganze. Es ist oft wichtiger als wir, dass sie sagen, wow, mir gefallen von dem die Gesichter so gut oder die Hände oder sowas, gell, oder wie er das macht, sondern da ist eher oft der Sinn oder der Gedanke dahinter ist viel wichtiger, als dass man sagt, das ist ein Vorbild für mich.
Ja, also mit 95 dann noch das zu machen, ist schon, da muss man einfach viel Freude noch an dem haben.
Unsere Arbeit ist nicht Beruf, sondern Berufung. Ja. Also das muss man schon dazu sagen.
Ja. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage für dich, Lukas. Mhm. Nämlich die nach dem Lieblingsplatzl. Die kriegt bei uns jeder gestellt. Was ist dein Lieblingsplatzl in Tirol?
Mein Lieblingsplatzl ist ein Geheimtipp, deswegen kann ich ihn da jetzt nicht sagen, okay. Weil ich schon nicht da kein Ruhe mehr. Nein. Eben, Geheimtipps werden dann immer verraten. Nein. Mein Lieblingsplatz ist sicher das Karwendel.
Ja.
Und da vorwiegend das Halltal, muss ich sagen.
Da kann ich mich anschließen, ja, das ist schön.
Erstens ist es hinter der Haustür.
Ja.
Am Karwendel oder am Lavatsche Jochstedt von mir als Kultur. Und es war so ja, eine Hommage ans.
Du musst ja nächstes Mal genauer schauen.
Mhm. Ja. Also, ich habe sehr viel Kraft aus dieser Gegend gezogen. Ich habe auch immer wieder mal ein Fundstück da mit, außer das, was dann zur Skulptur wird. Und ja, somit ist halt als sicher einer meiner Lieblingsplätze in Tirol.
Ja. Ja, sehr schön. Lukas, vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung. Ja.
Sehr spannend.
Ja, fein.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein. Alle unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinbezirk.at/Tirolerstimmen und auch auf diversen Podcast-Plattformen. Hören Sie in die bisherigen Folgen hinein und lassen Sie sich von den neuen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at/Tirol und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.